Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Gebt was gegen Schmerzen. Fangt nicht an mit irgendwelchen Zwiebelsäckchen oder mit irgendwelchen homöopathischen Tropfen oder sonst was. Das sind stärkste Schmerzen, die das Kind plötzlich hat. Q-Tips haben bei Ohren, obwohl sie so hießen, die haben da nichts zu suchen.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, die erste Folge im Jahr 2022. Wie aufgeregt bist du?
Sehr.
Warum?
Weil wir jetzt ein neues Jahr haben, neue Projekte, neue Themen, die wir hier besprechen werden. Wir haben ja schon angekündigt, wir gucken uns mal die Sinne an und da gibt es viel Neues aufzuschlauen.
Genau das haben wir gesagt. Und womit starten wir heute? Mit dem Ohr. Also seid ganz Ohr. Ich will euch vorher mal ein paar Facts hier um die Ohren jagen, weil es geht ja heute auch um die Ohren.
Um die Ohren. Du, also 5 € in die schlechte Wortwitzkasse.
Ja, kriegst du. Wollen wir sowas eigentlich machen und am Jahresende spenden wir das einfach
dann
mal.
Dann wirst du arm und irgendjemand reich.
Ja, oder wir helfen und tun damit etwas Gutes. 18,5% aller Kinder und Jugendliche sind von einer Ohrenerkrankungen betroffen. Das ist nämlich das Ergebnis des Kinder-Jugendreports einer Krankenkasse. Die häufigsten Krankheiten sind die Mittelohrentzündungen und die Gehörgangsentzündungen. Wenn ich mich so ein bisschen reflektiere mit meinen 3 Kids, jo, Haken dran, kann ich wirklich so sagen. Mittelohrentzündungen, Paukenröhrchen und, kommen wir später aber noch zu, waren bei uns auf jeden Fall auch gesetzt. Beim Schiffe versenken würde man sagen Treffer. Fast jedes 5. Kind musste wegen einer Ohrenerkrankung zum Arzt. Daran kannst du dich sicherlich auch noch erinnern am letzten Jahr, aber auch das kommende Jahr wird bestimmt ähnlich verlaufen. Bei Kleinkindern unterm 5 Jahren war es sogar jedes 3. Kind, also 32% sogar. Häufigste Ohrenerkrankungen waren, wie gerade schon angesprochen, die Mittelohrentzündung, äußere Erkrankungen am Ohr und unspezifische Ohrenschmerzen, die dann wieder weggehen, aber Gehörgangsentzündung ganz oben auf der Liste. Bevor wir jetzt, Vitor, da reingehen und du erklärst uns das alles mal aus medizinischer Perspektive, erklär uns doch mal kurz und knapp überhaupt das menschliche Ohr.
Also das menschliche Ohr ist was richtig, richtig Krasses. Also mich fasziniert das, weil wenn man es rein physikalisch anguckt, man muss versuchen, eine Welle, das ist die Tonwelle, ne, die Töne, Geräusche übertragen sich über Schallwellen, das kennen wir. Das heißt, etwas, was eine Luft, die schwingt, muss mit einem Mechanismus in ein elektrisches Signal, was im Gehirn dann weitergeleitet wird, umgewandelt werden. Und dafür ist das Ohr zuständig. Und deswegen ist das auf so kleinem, das ist ja wirklich mini, mini klein, so viel Technik in Anführungsstrichen. Und deswegen finde ich das so faszinierend. Wenn man sich das Ohr anguckt, außen, die Ohrmuschel und dann haben wir den Gehörgang, das nennt man den äußeren Teil des Ohrs. Dann kommt am Ende des Gehörgangs kommt das Trommelfell, ne? Das hat jeder schon mal gehört, gerade bei der Mittelohrentzündung. Und dieses Trommelfell ist eine ganz feine Membran, die schwingt. Und das ist dieses Schlüsselelement. Das heißt, die Welle kommt von außen, die Geräuschwelle kommt dort an, führt dazu, dass das in Schwingung gerät, dieses Trommelfell. Und dann auf der anderen Seite ist das Mittelohr. Das nennt man Mittelohr, weil es genau in der Mitte liegt. Und das ist auch mini, mini klein. Und da drinnen sind die kleinsten Knochen, die wir in unserem Körper haben. Amboss, Steigbügel und Hammer. Die heißen so, weil sie so ein bisschen diese Form haben. Die sind wirklich mini klein. Also wir reden hier von Millimetern. Und diese sind miteinander so verknüpft, dass diese Welle, das Schwingen des Trommelfells auf der anderen Seite das Innenohr stimuliert. Und das Innenohr ist, muss man sich vorstellen, ist wie eine Schnecke aufgebaut. Das hat man manchmal vielleicht schon auch aus Bio. Und in dieser Schnecke ist eine Flüssigkeit. Und diese Schnecke ist aber nicht nur eine Schnecke, sondern diese Schnecke in jeder dieser Windung sind kleine Härchen. Und unterhalb dieses Härchen ist dann ein Nerv. Und jetzt kommt der Übergang. Das heißt, dieses Trommelfell schwingt, führt dazu, dass die Knochen sich bewegen. Das wird übertragen auf dieses andere kleine Fenster an der Schnecke. Und dann wird eine Flüssigkeit in Bewegung gesetzt. Und diese Flüssigkeit lässt auch eine Welle laufen in dieser Spirale, in dieser Schnecke. Und dort, wo die Härchen dann stark abgeknickt werden, dort entsteht ein Signal. Und so entsteht ein Ton. Hochkompliziert, aber sowas von genial einfach. Und je nachdem, wo was entsteht, jetzt irgendeine Krankheit, spricht man vom äußeren Mittelohr oder vom Innenohr den Erkrankungen.
Du hast das Ohr gerade so gefeiert. Jetzt erinnere dich an dein Medizinstudium. War das mit Abstand das Komplexeste, was du am menschlichen Körper?
Nein. Also da gibt's viel kompliziertere Sachen, gerade so hormonelle Achsen oder sonst was, das nicht. Okay. Aber ich fand das...
Aber vom Sinnesorgan jetzt?
Vom Sinnesorgan, also Auge ist noch komplizierter und noch genialer, aber einfach die Sinnesorgane finde ich grundsätzlich einfach genial, weil sie einfach eine Übersetzung, die sind Übersetzer einfach, damit man Sachen, die von außen physikalisch, ne, das Licht ist ja, sind Photonen, sind Wellen, das muss ja alles in ein elektrisches Signal umgewandelt werden, was dann in unserem Körper weitergeleitet wird, damit wir dann das wieder uminterpretieren und sagen, okay, das bedeutet der Buchstabe. Und das ist schon krass, muss man einfach sagen. Mhm. Und wenn man weiß, dass das so kleine Knöchelchen sind, dass das Trommelfell ganz hauchdünn ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass wenn dort irgendwo etwas nicht richtig funktioniert, dass ganz schnell irgendwie dann ein Mangel, ne, man hört nicht richtig oder sonst was, dass das ganz schnell passiert.
Räumen wir vielleicht mal eben den Mythos aus dem Weg. Zu viel Krach schadet dem Ohr, ist richtig?
Ja. Das ist eindeutig so, weil man weiß durch, dass einfach zu stark, zu laut vor allem, aber auch dauerhafter Lärm dazu führen kann, dass gerade diese Härchen, von denen ich geredet habe, in dieser Schnecke, dass die abstumpfen. Das ist normal, dass die ein bisschen, also ne, ältere Menschen ich auch schon, also wir alle, die früher in der Disco waren oder sonst was, durch lautes Musik hören, werden gerade in den hohen Tönen, werden diese Flimmerhärchen, gehen kaputt und einmal kaputt ist weg. Die sind dann nicht mal da. Und deswegen, und durch Krach einfach auf der Arbeit oder sonst was, deswegen ist das in Deutschland zum Glück so stark reglementiert mit diesen, wie lange darfst du wie viel Krach haben, Presslufthammer oder sonst irgendwas, weil man einen dauerhaften Hörschaden dann hat, den man auch nicht mehr ausgleichen kann, weil wenn das Ohr an der Stelle nicht mehr hören kann, dann geht's nicht mehr.
Ist denn ein jugendliches beziehungsweise Kinderohr, die Härchen, die du gerade angesprochen hast, da sensibler als ein Erwachsenes? Also ich erinnere mich jetzt nur, Silvester liegt jetzt ein bisschen in der Vergangenheit, aber bum, 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 gab es ja dieses Jahr nicht so extrem, aber Kopfhörer aufsetzen, Mickey Mäuse, wie man so schön sagt, ratsam.
Ja, definitiv. Also unbedingt, gerade das Ohr, also weil man möchte ja einfach, dass diese Härchen und dass die Hörmöglichkeit so lange wie möglich aufrechterhalten bleibt. Und wenn da einmal zu laut was knallt, kann man Glück haben. Aber wenn das für das kindliche Gehör, die sind ja noch viel empfindlicher, die hören ja viel mehr Frequenzen, die sind nicht so abgeschumpft, da kann das wirklich dramatisch sein. Und deswegen haben wir auch immer diese Kopfhörer dabei. Selbst wenn wir irgendwo, keine Ahnung, wir waren auch schon mal auf einem Konzert oder sonst was mit den Kindern, da nehmen wir die auch mit, ne? Dass man dann einfach sagt, ne, im Fußballstadion, wir nehmen die mit, weil das ist einfach für uns, wir ertragen das, aber für Kinderohren ist das nochmal viel, viel empfindlicher.
Okay, also die da mit Kinderohren schützern, sitzen, haben die Vernunft.
Die sind schlau.
Die sind schlau. So, das lassen wir genauso stehen. Ja. Du hast vorhin gesagt, wir können nicht alles hören. Was können wir nicht hören?
Ja, Ultraschall kann man nicht, also ganz, ganz niedrige Wellen oder sehr, sehr hohe Wellen zum Beispiel können wir nicht hören. Also ein Hund würde neben einem Ultraschallgerät fast verrückt werden, weil das total laut ist für die, aber wir können keinen Ultraschall hören. Beim Ultraschall hören wir ja auch nichts, wenn wir einen Ultraschall machen, obwohl da ja auch ein Ton entsteht.
Giraffen können wir auch nicht hören.
Ja, weil
die Frequenz zu hoch ist.
Ach so, ja, wenn die sich untereinander, ja genau,
unterhalten.
So ist das. Aber auch hier, wie heißt das, Delfine und so, ne? Das, was wir hören, sind nur die hörbaren Töne, aber es gibt noch viel, also das ist viel lauter als das, was wir nur hören. Ja,
stimmt. Ich habe das irgendwo im Buch gelesen, in so einem Kinderbuch, wie macht die Giraffe? Da hat sich ein Forscher auf die Reise begeben und wollte herausfinden, wie die Giraffe macht, um das Kindern zu erklären. Und am Ende kam raus, gar nicht, so, können cool. wir nicht hören. Also der Sehr hat versucht, gut. auch das Ohr zu erklären. Fand ich ein interessanter Ansatz. Die Kinder da erstmal mit auf eine Reise zu nehmen, um am Ende zu sagen, du, tut mir leid, ist aber nicht.
Gibt's
Kriegen
nicht.
Wir nicht hin. Können Sehr nicht gut. Hören. So, jetzt gehen wir mal von der Giraffe weiter. Ne? Wir können ja einiges hören. Wie kann ich denn feststellen, wenn mein Kind gewisse Dinge nicht hört? Gibt's so ein paar Warnsignale, die du Eltern mit auf den Weg gibst? Wenn das ist, dann könnte das sein, weil wir haben ja seit dem 1. Januar 2009, wenn ich mich erinnere, dieses Neugeborenen-Hören-Screening. Das gab's vorher nicht, aber das ist ja jetzt schon von Anfang an implementiert in dem Kinderpass, so nenne genau. ich es einfach mal.
Ja, so ist das und das ist ganz wichtig, weil man weiß, warum ist es so wichtig, Sachen, so Hörprobleme früh zu hören. Nur wer richtig hört, kann auch dann auch sich normal sprachlich entwickeln, weil man muss ja erstmal hören, was man dann wiedergeben kann. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass du von vornherein, ne, dass man das erkennt. Früher hat man gesagt, taubstumm, doch, der ist taubstumm, weil irgendwie war automatisch, der taub war, konnte auch nicht reden. Das war also ganz früher, ne? Jeder hat vielleicht eine Großtante oder so, die schon deutlich älter ist und da hieß es immer, ja, die ist taubstumm. Das sagt man heute gar nicht mehr, weil das nicht mehr stimmt. Jemand, der taub ist oder eine schwere Hörschwäche hat, kann trotzdem sprechen. Es ist dann, das kriegt man hin, aber deswegen ist es so wichtig, dass man frühzeitig das erkennt, damit man daran arbeiten kann. Und dieses Neugeborenen-Screening ist wirklich sehr wichtig. Man benutzt etwas, was total genial ist wieder. Man hat festgestellt, dass diese Härchen, die da im Ohr sind, dass die selbst, wenn man ganz mucksmäuschenstill ist, wir hören das nicht, aber die senden eine Frequenz, die senden einen Ton aus. Durch das Hin- und Herflimmern senden die einen Ton aus und den können wir selbst nicht hören, aber dieses Gerät, was den Neugeborenen ins Ohr gesteckt wird, das kennt jeder, der Kinder hat das gesehen, ne? Da kommt die Krankenschwester oder die Hebamme. Und die steckt dann so einen Knubbel da ins Ohr und dann muss das mucksmäuschenstill sein. Ne? Meistens klappt's nicht, weil es wird geschmatzt, das Kind hat irgendwie noch Fruchtwasser in der Nase, das Ohr ist verstopft. Ne? Da gibt's viele Sachen, dass es nicht klappt. Aber wenn es mucksmäuschenstill ist, dann kann dieses Gerät diese ganz kleinen Geräusche hören. Das misst dann an bestimmten Stellen im Innenohr die Frequenzen ab und kann dann sagen, okay, dieses Kind hat jetzt keinen schweren Hörfehler oder hört, okay. Und das macht man sich zunutze. Und das macht man auf beiden Ohren. Manchmal muss man das nochmal später wiederholen, weil es nicht geklappt hat. Es gibt dann auch noch einen anderen Test. Aber wie gesagt, das ist der allererste und der wichtigste. Wenn der total unauffällig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind jetzt am Anfang schon irgendwie einen schweren Hörschaden ist, sehr, 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 sehr gering. Eigentlich schon fast null, muss man sagen.
Kaiserschmiere ist ja auch das, wenn das noch im Ohr steckt, korrekt?
Ja, genau. Ne? Das kann ja schon sein, dass dann dieses Kaiserschmiere, wie du es nennst, oder Ohr, wie heißt das, Fruchtwasser am Anfang, ne? Das kommt ja dann manchmal noch aus der Nase geblubbert nach ein, zwei Tagen, weil es sich da irgendwie festgesetzt hat. Ja. Also ne, das führt dann einfach, ne, Kinder haben immer so am Anfang so eine röchelnde Atmung aus der Nase, weil da alles noch ein bisschen festhängt und das stört schon total dieses Gerät und deswegen ist es manchmal schwierig, aber wie gesagt, das ist so das allererste. Später kann man dann andere Tests machen.
Ja, ich kam da nur drauf, weil wir hatten das bei unserem Sohnemann, der hatte Kaiserschmiere noch im Ohr, dass wir warten mussten mit dem Test, bis das irgendwie abläuft oder rausgeht von alleine. Und dann bin ich zurück zu meiner Frau und habe gesagt, wir können das nicht machen, der hat Kaiserschmarrn im Ohr. Und ich war mir fest überzeugt, weil ich, dass sie gesagt hat, Kaiserschmarrn. Weil Kaiserschmiere ergab für mich keinen Sinn. Ja, deswegen erinnere ich mich immer genau an diesen
Kaiserschmarrn. Das heißt, manche sagen Kaiserschmiere, manche sagen Käseschmiere. Also es ist ein bisschen regional. Aber es ist
der Kaiserschmarrn.
Halt, der Kaiserschmarrn. Jetzt hast du mir mal den, ich liebe Kaiserschmarrn, jetzt ist es verdorben. Ich werde nie wieder in meinem Leben Kaiserschmarrn essen können. Danke.
Oder du denkst einfach in dem Fall mal an mich, wenn du das nächste Mal den Kaiserschmarrn reinfilterst, nämlich. Lass uns mal schauen, was denn jetzt genau bei Mittelohrentzündung und so passiert. Vor allen Dingen Symptome, wie man es behandeln kann und vielleicht auch, wo der Unterschied bei Baby und Kleinkind und vielleicht dann bei Kind und Erwachsenen ist. Zu einer akuten Mittelohrentzündung gehören Schmerzen, Fieber, Druck im Ohr. Das sind so die Hauptmerkmale, die wir haben. Und 75 bis 95% aller Kinder bekommen in den ersten 3 Jahren eine Mittelohrentzündung. Circa 30% von diesen 75 bis 95% sogar mehrfach. Warum ist das gerade in diesem Alter so häufig, dass die von einer Mittelohrentzündung betroffen sind? Weil ich jetzt als Erwachsener, wenn ich zurückblicke, ich hatte schon lange keine Mittelohrentzündung mehr.
Ja, das ist auch gut so, weil wir Erwachsene sind da sehr, 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 sehr pinzig und würden das wahrscheinlich gar nicht so gut aushalten, wie die Kinder das teilweise aushalten. Also warum sind Kinder häufiger betroffen? Das liegt daran, also man muss sich den Mechanismus, es gibt verschiedene, aber der größte Mechanismus ist so, also nochmal Anatomie, nochmal zurück, wir haben die Nase und hinten in der Nase ist eine kleine Öffnung, also Nase meine ich nicht das, was man vorne im Gesicht sieht, sondern wirklich bis hinten im Rachen. Die Nase, die innere Nase. Und da ist dann ein kleines Loch. Und dieses Loch ist dann, da ist der Beginn der eustachischen Röhre. Eine Röhre, die dann da direkt zum Mittelohr, hatten wir ja geredet, ne? Das Mittelohr, das mit der Nase verbindet, sodass alles belüftet ist. Jeder kennt das. Im Flugzeug, blub, geht das zu. Ne? Oder wenn man taucht, dann hat man auch Druck. Oder wenn man erkältet ist, dann ist diese Röhre geschlossen. Und man kann diesen Druckausgleich zum Ohr nicht machen. Und dann entsteht im Innenohr dann im Mittelohr entsteht da so ein Unterdruck oder ein Überdruck, dann hört man nicht gut. Das heißt, diese Röhre ist bei uns Erwachsenen verknöchert. Das heißt, innen drin ist natürlich eine Schleimhaut, aber die ist relativ fest. Und deswegen geht die nicht mehr so schnell zu bei jeder Erkältung. Außer wenn wir richtig erkältet sind, dann kann das schon passieren. Aber selbst da, wenn wir drücken oder mal schneuzen, dann pusten wir das wieder durch. Bei den Kindern ist das anders. Da ist das noch nicht so stark verknöchert. Das heißt, das ist alles noch sehr weich. Das heißt, jeder kleine Infekt oder jeder kleine Rotz, der nur ein bisschen ist, kann das schon verlegen. Und je länger das Mittelohr nicht belüftet ist, desto eher können, weil man muss sich vorstellen, unser Körper reinigt sich eigentlich dauernd selbst. Jede Höhle wird selbst gereinigt. Das Mittelohr hat ein leichtes Sekret, was einfach dann immer wieder abläuft über die Nase. Aber sobald das natürlich verschlossen ist, können diese Bakterien, die dort oder auch normal leben, gar nicht weg. Ne? Und deswegen sammeln sie sich an und dann steigt halt da, wie gesagt, so ein Erkältungsvirus oder sonst was hoch, verschließt das diese Röhre, weil die Schleimhaut ein bisschen zugeschwollen ist, ne, Nase ist zu und dann kann sich dann im Mittelohr, wie gesagt, kann da Party ablaufen und dann hat man da Flüssigkeit, die nicht abfließen kann und das ist das, was den Schmerz verursacht, ne, der Druck auf das Trommelfell, weil innen drinne sich Flüssigkeit bildet, das ist dann das, was den Schmerz macht und deswegen auch Kinder mehr, weil nicht verknöchert.
Und die 30%, die dann mehrfach eine haben, bedeutet nicht, dass da direkt irgendwas ist. Also ich würde jetzt als Vater losrennen, mein Kind hat die ganze Zeit eine Mittelohrentzündung, da muss doch irgendwas Schlimmes sein. Was ist normal?
Ja, also das ist, ich sage immer, wenn man eine Sache hatte, dann hat man erstmal einen Lauf. Ne? Das ist so, ich sage immer, das ist wie wenn ich hingefallen bin im Sommer auf dem Boden und habe mir die Knie aufgeschürft. Dann, wenn ich dann in den nächsten 4 Wochen oder sagen wir mal, 4 Wochen ist übertrieben, aber jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen wieder auf die gleiche Stelle falle, ich schwöre dir, es wird wieder aufreißen und wieder bluten an der gleichen Stelle. Ne? Der Schorf ist noch nicht ganz, die Haut ist vielleicht, wenn der Schorf abgefallen ist, ein bisschen dünner. Das heißt, die Stelle, wo vorher was war, ist gerade ein bisschen empfindlicher und empfänglicher für den gleichen Pathomechanismus, für die gleiche Erkrankung. Und so ist es auch mit der Bronchitis und so ist es auch mit der Mittelohrentzündung. Wenn ich eine Mittelohrentzündung hatte, dann kann es gut sein, dass in den nächsten Wochen, weil das einfach noch, sage ich mal, da ist noch eine kleine Wunde in Anführungsstrichen, dass wenn ich mich gerade wieder erkälte, gerade im Winter, ne, von einem Infekt in den nächsten, dass das gerade wieder aufs Ohr schlägt. Und da muss man erstmal, dass man sagt, okay, man behandelt das, reden wir ja auch gleich, ob man es immer sofort behandeln muss mit bestimmten Medikamenten. Aber es wird ganz selten chronisch. Chronisch bedeutet wirklich sehr häufig, 6-mal im Jahr mindestens oder wirklich, dass man eine Belüftungsstörung hat, dass man sieht, das Ohr ist nie trocken, ne? Da, wenn man sieht, wenn man guckt beim Ohrkinn rein und das hat jetzt eine Mittelohrentzündung und dann nach ein paar Wochen sollte es eigentlich wieder normal aussehen und da sollte keine Flüssigkeit hinterm Ohr sein, ne? Wenn da Flüssigkeit hinterm Ohr ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Tube, also diese Röhre, immer ein bisschen verschlossen ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Und dann muss man, damit nicht dauernd immer eine Mittelohrentzündung dann dadurch entsteht, muss man manchmal dann bestimmte Vorkehrungen machen. Aber wie gesagt, das ist nicht sofort immer gleich chronisch bei den meisten. Bei den meisten ist eher chronisch der Tubenkatar, das heißt diese Flüssigkeit hinter dem Ohr.
Symptome. Gerade beim Baby kann jetzt auch nicht sagen, Papa, Mama, lass mal losfahren, hab eine Mittelohrentzündung, da müssen wir was gegen machen. Was sind so Symptömchen, die wir gerade bei Baby- und Kleinkindern eher feststellen versus eben bei Kind und Erwachsenen? Gibt es da überhaupt Unterschiede von den Symptomen?
Ja, also man muss sagen, unter 6 Monaten ist eine Mittelohrentzündung sehr, sehr selten. Sehr selten und bedeutet auch, dass man da auch nochmal drauf gucken muss, warum hat das Kind so früh eine Mittelohrentzündung gehabt. Klassisches Alter ist ja eher dann ein bisschen älter, so Kindergarten- oder Kleinkindalter ab dem ersten Lebensjahr. Es gibt auch Kinder dann natürlich mit 10, 11 Monaten, die schon eine Mittelohrentzündung haben. Und wie du sagst, die sagen einem natürlich nicht. Ne? Manche Kinder greifen sich hin, ne? Das heißt, die greifen sich ans Ohr, das ist immer ein gutes Zeichen. Aber der Klassiker, wirklich der Klassiker ist, das Kind schläft und plötzlich wacht's auf und schreit wie am Spieß. Die Eltern sagen mir dann morgens, der hat 3 Stunden lang durchgeschrien. Das war irgendwie, also ich kenne mein Kind, das schreit auch mal und ist auch mal unruhig in der Nacht und dann kriegt es eine Milch und dann schläft es wieder ein. Aber das hat die ganze Zeit durchgeschlafen. Und erst als ich ihm Ibuprofen oder Paracetamol gegeben habe, dann ist das Kind irgendwann eingeschlafen. Also es ist ein plötzlich akut einsetzender, wirklich starker, starker Schmerz. Das ist wirklich, wer Ohrenschmerzen schon mal hatte, der weiß, das ist zum Verrücktwerden, weil das, und gerade ein Kleinkind oder wenn das da plötzlich im Ohr einen so starken Schmerz spürt. Und deswegen auch hier muss ich gleich einwerfen, immer mein Appell, bitte, bitte, bitte gebt was gegen Schmerzen. Fangt nicht an mit irgendwelchen Zwiebelsäckchen oder mit irgendwelchen homöopathischen Tropfen oder sonst was. Das sind stärkste Schmerzen, die das Kind plötzlich hat. Und ich habe manche Eltern auch wirklich gefragt, die dann morgens um 9 oder um 8 in die Praxis kamen und gesagt, mein Kind hat seit heute Nacht Schmerzen und dann haben sie schon was gegeben. Nee, ich wollte noch nicht, bevor ich nicht beim Arzt war. Und dann, das ist irgendwie, das ist noch so von früher, dass man sagt, man gibt nichts, sonst kann der Arzt das nicht erkennen. Ich erkenne alle. Ein Kind, was gegen Schmerzen bekommen hat, das macht nicht, dass die Mittelohrentzündung, wenn ich da reinkomme, verschwunden ist. Eine Blinddarmentzündung verschwindet auch nicht, wenn ich ihm Ibuprofen gebe und er vielleicht ein bisschen, es geht ihm ein bisschen besser. Oder ein Armbruch verschwindet auch nicht, wenn ich ihm trotzdem was gegen Schmerzen gebe, weil ich vielleicht in der Notaufnahme...
Wäre sonst ein krasses Medikament.
Ja, das wäre ein krasses Medikament, aber ich möchte nur ein Appell an alle, bitte bei Schmerzen und gerade bei Ohrenschmerzen was geben. Man macht nichts falsch. Und wenn man dann sieht, das ist damit besser geworden, dann kann man zum Arzt gehen und das anschauen lassen. Oder wenn es gar nicht besser wird, dann kann 2, 3 Stunden später, es ist immer noch genauso, dann weiß ich, okay, hier ist irgendwie was richtig akut Schlechtes. Das Kind muss sofort zum Arzt. Ne? Aber bitte was geben, weil jeder weiß das, man geht in die Notaufnahme, man wartet 3 Stunden, man geht irgendwo hin und diese ganzen Stunden, die das Kind dann wartet, hat es Schmerzen. Und deswegen bitte unbedingt hier bei dem wichtigsten Symptom Schmerzen immer was gegen die Schmerzen geben, bitte.
Ja, und die Eltern haben vor allen Dingen auch Nerven. Das ist auch noch ein Punkt, was für die Nerven vielleicht selber geben. Und kein Schmerzmittel bei den Kindern, dann gerne auch was gegen die Nerven. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Was hilft denn bei Ohrenschmerzen? Du hast das Zwiebelsäckchen nur so im Nebensatz, so will ich es mal sagen, erwähnt. Dann lass uns da mal kurz drauf eingehen. Also abschwellende Nasentropfen können zum Beispiel für bessere Belüftung beim Ohr sorgen. Das hast du gerade so durch die Blume gesagt, kann man machen, wenn Schmerzen hat. Aber am besten wäre immer noch ein Ibo-Saft oder aber auch ein Paracetamol-Saft, der die Schmerzen erstmal ein bisschen für das Kind lindert. Dann hast du gesagt, altes Hausmittelchen, Zwiebelsäckchen aufs Ohr legen. Kann das wirklich was?
Also ich habe die ganze Literatur, Weltliteratur durchforstet nach der Studien dazu.
Nach dem Zwiebelsäckchen?
Nach Zwiebelsäckchen, genau. Weil es gibt manchmal so Studien oder so Beobachtungsstudien. Und gibt's nicht. Es ist was Traditionelles, was irgendwie empfohlen wird oder so gesagt wird, ne? Dass man so Zwiebeln kleinschneiden soll und dann da drauf. Aber wenn man sich anatomisch schon überlegt, die Entzündung ist im Trommelfell oder hinter dem Trommelfell, das ist schon eine Strecke, dieser Gehörgang, und bis man dann dahinter kommt, das hat eigentlich muss man sagen, keine Wirkung. Das, manche sagen auch noch so eine heiß, eine warme Zwiebel. Das ist nochmal ein bisschen, das ist nochmal was anderes, weil Wärme auf dem Ohr kann ein bisschen entspannend wirken, ne, auf den Schmerz. Und dann so Wärme auf dem Ohr, das kann gut tun, ob es dann eine Zwiebel ist und man riecht nach einem, nach Döner, oder man nimmt einfach ein normales Kirschkernkissen, was ein bisschen lauwarm ist. Das ist dann, glaube ich, egal. Das muss nicht die Zwiebel sein, aber für Zwiebelsäckchen gibt es tatsächlich keine Evidenz. Die einzige Evidenz, also die einzigen durch Studien bewiesen, ist wirklich Schmerzmittel. Und das ist auch die Therapie, Schmerzmittel.
Also die Behandlung wäre dann mit Schmerzmitteln.
Genau, und da kommen wir gleich dazu, weil da muss man nochmal ganz gut differenzieren, wie alt das Kind ist.
Gibt es denn auch einen Unterschied, wenn der Kinderarzt mir sagt, das ist eine akute Mittelohrentzündung versus einer normalen Mittelohrentzündung, wenn er das Akute weglässt?
Nein, das ist das Gleiche.
Ist das gleiche?
Also, ja. Es gibt chronische Mittelohrentzündungen, aber das ist, wie gesagt, das ist was Seltenes und das ist was anderes. Aber eine Mittelohrentzündung oder eine akute Mittelohrentzündung, das ist die AOM. Also, das ist das Gleiche. Das ist, okay, da dann sagt er halt nicht akut. Also, eine Mittelohrentzündung, wenn man mit Ohrenschmerzen zum Arzt geht, ist immer akut.
Okay, immer akut. Ja. Haben wir wieder was gelernt? Dann die Frage nach der Behandlung, die du gerade schon angesprochen hast. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, Schmerzmittel, was machst du noch als Kinderarzt?
Also man kann, eine Sache kann man gleich sagen. Wenn die Eltern in die Praxis kommen mit dem Kind, was Ohrenschmerzen hat, dann fordern, ich würde sagen, 95% ein Antibiotikum. Weil sie das so gelernt haben und weil sie das auch so kennen, ne, vom Hausarzt, wenn man dort zum Arzt geht oder ne, dann kriegt man sofort ein Antibiotikum. 95% aller Infektionen des Mittelohres, also einer akuten Mittelinfektion, sind viral bedingt. Und wie wir jetzt alle durch Corona gelernt haben, gegen Viren wirken Antibiotika nicht. Nee. Und deswegen hat ein Antibiotikum auch erstmal überhaupt gar keine Daseinsberechtigung bei einer Mittelohrentzündungsbehandlung. Gar nicht. Und das ist für viele erstmal ein Schock, weil wenn ich den Eltern dann sage und also das muss erstmal festgehalten werden. Es ist ein virales Geschehen erstmal. Und es bei Kindern kann man also eine Grenze bei 2 Jahren setzen. Bei 2 Jahren, da sagt man so, warum 2 Jahre? Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man hinters Ohr klopft, an den Schädel, so rechts und links, da hat man so 2 Knochen. Und das nennt man das Mastoid. Und bei uns ist das belüftet. Das heißt, der Knochen ist innen drinne wie so wabenartig. Der ist belüftet, damit der Kopf erstens nicht so schwer ist. Zweitens, damit er einfach fürs Hören ist das wichtig, dass da hinten dieser Knochen belüftet ist und innen drinne hohl ist. Bei Kindern unter 2 Jahren ist dieser Knochen noch wirklich Knochen. Der ist durchstrukturiert. Der ist da wirklich fest. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr selten, aber daher kommt so ein bisschen diese Unterscheidung. Das heißt, wenn ich eine Mittelohrentzündung habe als Kind unter 2 Jahren und es im schlimmsten Fall jetzt wirklich eitrig wird, dann kann dieser Eiterherd durch diesen Knochen ins Gehirn wandern. Bei uns, bei ab 2 Jahren, klappt das nicht mehr so schnell, weil dazwischen sind ja Luftkammern. Das heißt, das kann dann da rein, aber die Gefahr, dass es dann irgendwie eine Beteiligung des Gehirns gibt, ist sehr, sehr, sehr gering.
Okay.
Und deswegen gibt es diese Unterscheidung 2 Jahre plus 2 Jahre. Wichtig ist immer, wann gebe ich ein Antibiotikum? Unter 2 Jahren gebe ich, wenn das Kind mäßig bis starke Ohrenschmerzen hat und es hat Temperatur, dann gebe ich unter 2 Jahren immer ein Antibiotikum. Auch wenn es nur eine einseitige Mittelohrentzündung ist, gebe ich immer ein Antibiotikum. Wann gebe ich noch immer ein Antibiotikum? Wenn das Ohr läuft, also wenn es perforiert ist. Manchmal kann der Druck im Innenohr so groß sein von dieser Flüssigkeit, dass es plötzlich manchmal, ne, Kind hat in der Nacht die ganze Zeit geschrien, die Eltern denken, was ist denn da los? Morgens wacht's auf und hat dann am Ohr dann so richtig so krustig gelb so am Ohr, überall auf einem Ohr. Und dann denkt man, hä, was ist denn da? Da hat sich der Erguss entleert und dann ist er getrocknet. Und dann sieht man das und dann weiß man, okay, das ist perforiert. Das heißt, das Trommelfell hat einen kleinen Riss, hat sich einfach entleert. Es ist nicht komplett kaputt. Das heilt wieder von ganz alleine wieder zu. Aha. Muss man sich keine Sorgen machen. Das Einzige, was man hier aufpassen muss, ist, man sagt 10 Tage nicht baden, damit da einfach nicht von außen Wasser reinkommt. Ansonsten muss das aber immer antibiotisch behandelt werden, weil ich sag mal, da ist jetzt eine Pforte, ne? Da ist eine offene Pforte und da könnten Krankheitskeime auch reinwandern ins Mittelohr. Und das wollen wir nicht. Deswegen muss das immer antibiotisch behandelt werden oder bei Kindern unter 2 Jahren, wenn sie wirklich mäßig bis starke Ohrenschmerzen haben plus Fieber. Jetzt auf der anderen Seite, warum werden zum Beispiel, ich habe jetzt einen 1,5-Jährigen oder ne, 1,5-Jährige und der hat jetzt oder anders, nein, sagen wir mal 2,5, 3-Jährigen. Gesundheit, nicht, dass du auch eine Mittelohrentzündung bekommst.
Nein. Das Nein. liegt daran, dass ich heute keine Socken anhabe.
Ah, da kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Fuß. Wir machen noch eine Podcast-Folge über Barfußlaufen, weil das auch immer ein sehr großes Thema ist. Also wir haben einen Dreijährigen, der hat, die Mutter kommt und sagt, mein Kind hat so schlimme Ohrenschmerzen heute Nacht gehabt. Ich habe ihm Ibu gegeben, seitdem ist es besser und ich gucke in dieses Ohr und er hat wirklich auf der rechten Seite ein dickes, fettes, entzündetes Ohr. Das sehe ich, indem das Trommelfell, was eigentlich ganz rosa ist und so leichten Schimmer hat, mit so einem leichten Reflex vom Licht, das ist weg, das ist rot, das ist vorgewölbt. Man sieht richtig, dass es entzündet ist. Dieses Kind kriegt, wenn es ein leichte Ohrenschmerzen hat, wie gesagt, und hat kein Fieber, kriegt das kein Antibiotikum. Das ist nämlich nicht empfohlen. Die Empfehlung hier ab 2 Jahre, weil das Ohr läuft nicht, das Kind hat kein Fieber, sondern nur dieses entzündete Ohr, dann ist das, was man hier macht, wait and see. Das bedeutet, man gibt 2 bis 3 Tage was gegen die Schmerzen, morgens und abends zum Beispiel Ibuprofensaft oder Ibuprofen, weil das ist Ibuprofen ist antientzündlich, anders als Paracetamol. Paracetamol ist super gegen Schmerzen, super gegen Fieber, hat aber keine antientzündliche Komponente. Und Ibuprofen schon, deswegen würde man in diesem Fall am besten Ibuprofen geben, morgens und abends 2 Tage. Und dann am 3. Tag, wenn das Kind immer noch, und man setzt alles ab, und es hat immer noch sehr starke Schmerzen, und es hat immer noch Schmerzen, oder es kommt Fieber dazu, dann muss man ein Antibiotikum geben. Über 90% der Fälle hat es am 3. Tag gar nichts mehr, weil dann ist die Entzündung schon abgeschwollen, die Schmerzen sind weg und dann ist gut. Was die Eltern auch wissen müssen, ist, wenn man Antibiotikum gibt, hat das keinen Einfluss in den ersten 48 Stunden auf die Schmerzen. Ne? Weil früher hat man gedacht, man gibt das Antibiotikum, also als Arzt hat man das gedacht, man gibt Antibiotikum, damit die Schmerzen schneller weg sind. Es gibt eindeutige Studien, die bewiesen haben, mit Antibiotikum, ohne Antibiotikum, die Schmerzen sind gleich lang. Es hat auf die Schmerzen überhaupt gar keinen Einfluss, sondern letztendlich nur auf das, ob es platzt, ob es jetzt bakteriell sich nochmal verschlimmert oder sonst irgendwas, aber auf die Schmerzen hat das gar keinen Einfluss. Und weil es in den ersten, bei den meisten viral ist, ist es ab dem 2. Lebensjahr Standard, dass man 3 Tage Wait and See macht. Und deswegen sind viele enttäuscht, wenn sie dann zum Notdienst gehen und da 3 Stunden gewartet haben und der Arzt guckt ins Ohr bei dem 5-Jährigen und sagt, ja, das ist eine fette Mittelohrentzündung auf der einen Seite, hat kein Fieber, bitteschön Ibuprofen, Nasentropfen und in 3 Tagen gucken, wie es ist. Dann gehen die Eltern weg und sagen, warum bin ich da überhaupt hin? Nein, der Arzt hat genau richtig gehandelt, weil genau so macht man das. Bei einer beidseitigen, wenn beide Ohren betroffen sind, kann man auch beobachten, muss man aber dann schauen. Wie gesagt, weil bei beidseitigen häufig dann Fieber dabei ist, muss man es doch behandeln. Aber so ist eigentlich das Prozedere bei Mittelohrentzündungen.
Dann haben wir das, glaube ich, abgehakt. Oder gibt es noch irgendetwas hinzuzufügen?
Nee, das ist eigentlich, wie gesagt, bei der akuten Mittelohrentzündung ist das eigentlich das, was die Take-Home-Message, dass man wirklich sagt, also ab 2 Jahre muss man kein Antibiotikum geben, unter 2 Jahren häufig, weil wegen dieser Belüftungsstörung und weil es dort einfach schneller zu manchen Komplikationen kommen kann. Aber ab 2 Jahre ist der Standard eigentlich weltweit Wait and See, 3 Tage abschwellende Medikamente geben, was gegen die Schmerzen, weil das Antibiotikum, das sage ich auch immer, wenn ich denn einen 1,5-Jährigen habe, dem ich dann Antibiotikum aufschreibe, dann sage ich auch immer, denken Sie dran, Sie müssen ihm aber auch was gegen die Schmerzen geben, weil häufig kommen die da am nächsten Tag und sagen, der hat immer noch Schmerzen. Deswegen sage ich ja standardmäßig dazu, Sie müssen in den ersten 2 Tagen was gegen die Schmerzen geben, weil das Antibiotikum dagegen jetzt noch nicht wirkt.
Ich würde jetzt gerade so ein blödes Beispiel bringen, wenn du einen Cappuccino kriegst du ja meistens so einen kleinen Keks dazu, ne?
Ja. Ähnlich.
Ähnlich. Deswegen habe ich, ja, könnte man rausschneiden, lassen wir aber drin. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Was wir ja vorhin in dieser Studie so ein bisschen rausgehört haben im Intro, was ich gesagt hatte, war ja, dass man auch noch Gehörgangsentzündungen festgestellt hat, die neben einer Mittelohrentzündung die zweithäufigste Sache eigentlich sind. Das betrifft häufig immer Schwimmer, Surfer und Taucher, weil ich erinnere mich daran, dass ich auch mal eine hatte. Da war ich nämlich im Ausland, viel schwimmen und irgendwann hat es mich dann auch erwischt, weil mein Ohr extrem wehtat. Daher komme ich da drauf. Bei Kindern ähnlich, die viel im Wasser sind, worauf muss man da achten?
Genau darauf. Also ne, die Otitis externa, also das andere ist ja die Otitis media, ne? Die Otitis ist das Ohr und Itis ist immer Entzündung, also Otitis Ohrentzündung, media also Mittelohr. Und jetzt kommen wir zur Otitis externa, also das äußere Ohr und dieser Gehörgang, das ist klassischerweise, wie du sagst, der Schwimmer Oder die Kinder jetzt immer mehr haben ja einen Pool zu Hause, so einen aufblasbaren auch oder so, jetzt wo es immer wärmer wird. Und da kann es halt, wie gesagt, auch zu Ohrenschmerzen kommen. Die Ohrenschmerzen bei der Otitis externa, bei der äußeren Gehörgangsentzündung ist wirklich auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft, weil der Gehörgang ist innen drinne so hochsensibel durch den Nerv versorgt, sodass, ne, wir merken ja, wenn jemand mit einem Grashalm, also was ganz, ganz Kleines nur ins Ohr geht, da reagieren wir ja schon über. Das heißt, das ist so hochsensibel. Und wenn man sich dann ins vorstellt, dass diese Haut, die dann da drin ist, komplett entzündet ist, mit Rot entzündet, das sind wirklich stärkste Schmerzen. Also wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr starker Schmerz. Ich hatte mal einen Pickel. Dadurch, dass ich ja, dass wir ja immer, wie heißt das, das Stethoskop, rein, raus, hatte ich mal einen Pickel so am Gehörgang, Eingang. Es waren unfassbare Schmerzen. Natürlich musste ich dann auch immer wieder mit dem Stethoskop draufdrücken, weil ich ja das dann anziehen musste. Aber das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und wichtig, damit man, also damit das nicht vorkommt, sollte man immer darauf achten, dass wenn man aus dem Wasser kommt, dass man wirklich das Ohr schüttelt. Also eine Finger rein und mal schütteln, dass einfach so ein bisschen das Wasser auf dem einen Bein hüpfen, dass so ein bisschen das Wasser aus dem Gehörgang rausgeht. Das kann man schon mal machen. Und wenn dann der Ohrschmerz da ist, der Klassiker ist ja, viele Eltern kommen und sagen, ich habe hier auf den Tagus. Tagus ist dieser Knubbel vorne am Ohr, ne? Da, also sage ich mal, die Ohrklappe, wenn man draufdrückt, dass man sein Ohr zumacht, die drücken dann drauf und sagen, ah, das tut dem weh, ich glaube, der hat eine Mittelohrentzündung. Klassischerweise, wenn ich einen Ohrschmerz habe und ich drücke da drauf, bei Mittelohrentzündung tut's nicht weh. Wenn der äußere Gehörgang entzündet ist, tut das massiv weh. Ne? Also das ist so für uns auch so die Unterscheidung. Aber wir gucken ja auch rein. Bei Mittelohrentzündung ist das so, dass man natürlich das Medikament oral gibt, das Antibiotikum. Und bei der Otitis externa ist es halt praktisch, weil man kann das halt von außen einfach eingeben. Das sind dann Ohrentropfen, die man reingibt. Meistens auch ein bisschen kortisonhaltig, damit diese Entzündung schneller weggeht. Und ein bisschen Antibiotikum. Also das ist eine Kombination aus zwei. Und das ist sehr elegant. Das macht man dann morgens und abends rein. Muss dann nur auf der Seite liegen und dann geht das relativ schnell wieder weg.
Bedeutet, als Take-a-Home-Message, Kinder öfters im Pool, Kinder öfters im Sommer draußen, spielen mit Wasser, bisschen das Ohr schütteln, sehen, dass man ein bisschen Belüftung da reinkriegt.
Genau, also einfach immer wieder, also mit dem Ohr rein und auf dem einen Bein dann, wo man das Ohr dann zur Seite kippt, hüpfen, damit das Wasser so ein bisschen rausgeht, passiert, also das ist schon selten, also es sind eher wirklich die Schwimmer kennen das, also die Leute, die professionell oder so in einem Verein sind, die kennen das, ne, da gibt's immer die dann, ah ja, wir brauchen wieder die Ohrentropfen und so, weil dann, das ist ganz häufig, also, ne, oder die Surfer, die kennen das auch. Das
ja, ist warum ich frage, Vitor, ist, also jetzt nicht immer mit dem Q-Tip am Beckenrand sitzen, Kind kommt raus,
krampfig.
Erstmal eine halbe Stunde einweichen oder so.
Nein. Q-Tips, gut, dass du darauf hinkommst. Also Q-Tips haben bei Ohren, obwohl sie Ohrenstäbchen, ich glaube, sie heißen nicht mehr Ohrenstäbchen, aber obwohl sie so hießen, die haben da nichts zu suchen. 0,0.
Aber
null.
Wofür sind die?
Ich glaube, die sind dafür da, um zum Beispiel, wenn Frauen ihren Lidstrich irgendwie falsch gemacht haben, dann können sie das korrigieren. Also man kann diese Q-Tips benutzen, um die Tastatur dazwischen so ein bisschen sauber zu machen. Ich weiß nicht, für was man die sonst so braucht, aber nie ins Ohr. Erstens, warum? Weil man muss sich vorstellen, das ist ja ein Gehörgang. Und wenn man denkt, dass man mit einem Stopfen was rausholen kann, auch wenn der dann total gelb aussieht, aber ich schiebe ja den Ohrenschmalz rein, ne? Also es ist ja kein Löffel, mit dem ich reingehe und das raushole aus dieser Röhre. Also macht das zum Reinigen gar keinen Sinn, wirklich 0,0 Sinn. Und das andere ist, wenn man das gerade, wie du sagst, wenn man es selbst macht, ist es noch was anderes. Aber wenn man das bei einem Kind macht oder bei jemand anderen, die so empfindlich, wir haben ja da eine Schreckreaktion, ne? Man bewegt den Kopf plötzlich und zack, ist das Trommelfell durch. Und dann hat man nicht nur das Trommelfell durch, sondern weil man da festet reingehauen hat, dann sind die Gehörknöchelchen da hinten kaputt. Ich habe schon richtig schlimme Sachen gesehen. Deswegen hat das im Ohr nie was zu suchen. Es gibt auch wirklich Kulturen, also wo Ohren wirklich das Maximum also ich habe manchmal das Gefühl, manche Mütter messen sich an der Sauberkeit der Ohren ihres Kindes. Die kommen da und sagen, ich weiß, die Ohren sind ganz dreckig. Dann sage ich, das ist sowas von scheißegal. Aber ne, das ist so wie dreckige Fingernägel. Die Ohren müssen picobello drinne sauber sein. Und dann sage ich immer, oh ja, da ist ein bisschen Ohrenschmalz, ich muss nochmal ein Ding nehmen. Oh, es tut mir leid, habe ich gesagt. Nein, das ist normal. Also das ist wirklich bei manchen sehr, sehr, sehr pathologisch besetzt. Also ein Ohr darf Ohrenschmalz haben. Das ist die normale Reinigung des Ohrs. Bei manchen ist es trocken, bei manchen ist es eher schmalzig. Und wie macht man es am besten sauber? Einfach beim Duschen ein bisschen Wasser rein, dann draufdrücken und man kann mit einem feuchten Lappen hier, soweit ich mit meinem Finger so reinkomme, ein bisschen sauber machen, damit man das hier am Ausgang vielleicht nicht so sieht. Aber ansonsten ist das Ohr nicht zu reinigen.
Guter Hinweis, muss, die Ohrenstäbchen bitte in der Handtasche lassen oder für irgendwelche anderen verrückten Dinge verwenden.
Es gibt halt Kinder, die dazu neigen, das muss ich auch sagen, auch Erwachsene, die zum Cerum obturans, das bedeutet, dass dann wirklich so ein Pfropf sich bildet, ne? Einfach weil dann sich das fällt nicht irgendwie richtig ab, weil es zu trocken ist oder so und dann hören die plötzlich nicht so gut auf einem Ohr oder man selbst. Dann muss das der HNO-Arzt einmal sauber machen, einmal spülen und so, dann geht das und dann ist das auch in Ordnung.
Ich habe mir früher mal, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor 1-2 Monaten, gönne ich mir ab und zu mal eine Ohrentrompete.
Ohrentrompete ist dieses, also in die Nase oder ins Ohr? Ins Ohr, dieses mit Wasser?
Ja, sonst hieß es ja Nasentrompete, ja. In dem Fall Ohrentrompete. Das heißt, ich packe mir diese Trompete ins Ohr, dann zündet man die oben an.
Ach das!
Ja, genau.
Das habe ich im Internet gesehen und das habe ich letztens gesagt, wie verrückt ist das denn?
Mega geil. Und dann packst du es ins Ohr, kannst dabei, also es dauert so 10 Minuten, das brennt dann ganz langsam runter und dadurch, dass das diese Trichterform hat, zieht das den Sauerstoff aus dem Ohr raus und natürlich auch alles, was da irgendwie drin ist. Und dann kannst du dabei irgendwie was Schönes machen in der Zeit, wenn du auf der Couch liegst, lesen, gucken, was auch immer. Und dann ist das Ding irgendwann ab. Darfst du nicht einschlafen? Das wäre äußerst dumm.
Doof.
Und dann ist das irgendwann abgebrannt und dann kannst du das aufmachen und dann siehst du so das Resultat.
Ich habe das gesehen, aber ich habe irgendwie gedacht, das wäre fake. Ich habe mir was anderes gekauft. Ich habe mir beim großen Online-Händler habe ich mir eine kleine Kamera gekauft mit vorne mit so einem Löffel. Kann man so draufstecken. Und dann geht man ins Ohr und hat dann auf dem Handy so das Bild. Live, HD ist das. Das ist mega. Mega. Ich bin ja voll der Technik-Freak. Ich liebe das. Ich habe auf Instagram schon mal ein Foto davon gepostet. Ich habe gesagt,
für die Praxis oder generell, weil du gerne überall in Löcher guckst?
Ich gucke so, weil ich das als Gimmick gut fand. Aber ich hatte jetzt letztens, jetzt gerade vor Weihnachten hatte ich jetzt zwischen den Jahren hatte ich eine Mutter, die da hatte ein Kind eine Mittelohrentzündung und das war so wirklich so krass entzündet, das war so wirklich kurz vorm Platzen, dass das so eindrücklich war, dass ich der Mutter zeigen wollte, das Kind war schon älter, es war 6 Jahre und das hat das super mitgemacht und sie hat gesagt, oh, sie will es auch sehen und dann konnte das Kind sich sein eigenes Trommelfell mit der Kamera, bin ich dann rein und konnte es dann zeigen, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also und
Kinderarzt 2.0 oder?
Ja genau, 2.0, aber das Coole ist, dieses Ding hat normalerweise halt so einen Trichter zum Gucken, aber es hat auch so einen Löffel, dass du halt deine Ohren dann sauber machen kannst, während du da reinguckst, ohne dass du irgendwas beschädigst oder so.
Das ist echt also hat auch noch einen Mitnahmeeffekt.
Ja, genau. Das ist wirklich gut. Gerade für Fremdkörper, ne? Wenn ich so einen Fremdkörper bei Kindern habe dann, und die sind ein bisschen älter und die machen das gut mit, kann man das damit gut machen mit der Kamera, ohne dass man dann aus Versehen zu tief geht.
Das ist übrigens schon auch auf meiner Agenda hier. Was ist denn, wenn du jetzt geht's ja nicht mehr so, ich erinnere mich jetzt ein bisschen an meine Kindheit. Damals kam mir der Martin entgegen, kleiner Junge, der hatte einen Formel-1-Reifen aus dem Überraschungsei in der Nase kleben und hat das nicht mehr rausbekommen. Heutzutage ist es ja, du packst das aus, also das Ü-Ei klassischerweise und da musst du noch 2 Klicks machen und hast es zusammengesetzt. Also quasi eine zerlegte Figur.
Ja.
Es gibt ja gar nicht mehr so Kleinteile-Sachen, dass man das mal in die Nase, ins Ohr oder
irgendwo
reinschieben
kann. Natürlich,
natürlich.
Ich hab bestimmt jede Woche 2-3 Kinder, die sich irgendwo was reingeschoben haben. Immer. Also die klassische Bügelperle darf man nicht unterschätzen. Also die Bügelperle.
Ich bin jetzt beim Ü-Ei so, ne? Ü-Ei. Das bringt mich nämlich auf die nächste Frage. Fremdkörper im Gehörgang speziell. Lass uns erstmal nur beim Gehörgang bleiben. Weil
ja, aber diese Bügelperle. Aber diese Bügelperlen zum Beispiel ins Ohr gesteckt oder Wachsmalstifte ins Ohr so reingemacht, weil die genau das Ohrloch größer haben, die stecken das dann rein und dann bricht leider die Spitze ab vom Bleistift, ne, oder vom Buntstift. Ich habe schon die verrücktesten Sachen. Ich habe schon Tabletten von der Katze, irgendwelche Vitamintabletten, die das Kind sich ins Ohr geschoben hat, halt so ganz kleine, ne, die waren so Smarty, noch kleiner Größe reingeschoben. Also die Kinder kommen auf die. Stell dir das Verrückteste vor und irgendein Kind auf der Welt kommt auf jeden Fall auf diese Idee. Und deswegen ist das gar nicht so selten. Also gerade
aber wie sollen wir Eltern reagieren? Sollen
also
wir dann erstmal zum Kinderarzt
fahren?
Sollen wir den Kompressor anschließen, den Staubsauger da dran halten? Was sollen wir machen?
Ja, ungefähr so. Nein, also das Lustige ist, die meisten Eltern kriegen es gar nicht mit. Weil selten steckt ein Kind irgendwas in sein Ohr, während jemand dabei ist, ne? Also wenn das Kind sich nicht wehtut dabei, also ne, zu tief und das blutet oder sonst was, kriegen die Eltern das gar nicht mit. Das ist meistens eine Nebendiagnose, wenn ich dann irgendwie, das Kind ist irgendwie krank und dann gucke ich rein und denk so, hä, was leuchtet denn da so grün? Und dann gucke ich rein und dann sehe ich da so irgendeine Perle oder irgendwie, also das ist meistens, wie gesagt, eine Nebendiagnose. Und dann versuche ich es rauszuholen, wenn ich es nicht hinkriege, dann macht es der HNO-Arzt. Da muss man dorthin. Wenn ich jetzt aktiv sehe, dass das Kind da was reinmacht, dann kann man versuchen, wie gesagt, das so ein bisschen rauszuschütteln oder mit Wasser irgendwie gucken, dass man beim Duschen das so rausbekommt. Und wenn nicht, geht man kontrolliert zu einem Werkstag dann zum Arzt und lässt es dann kontrollieren. Also da kann nichts passieren. Das wandert nicht ins Gehirn rein oder so. Also das liegt dann halt dort und macht erstmal überhaupt gar keine Probleme. Und deswegen, wie gesagt, die meisten Eltern kriegen es nur gesagt, wenn ich dann sage, was guckt denn da raus, ne? Was hast du dir denn da reingeschoben? Ja.
Also kein falscher Aktionismus und nochmal irgendwie nee, eine krasse, also Pinzette holen und rein da.
Nein, oh Gott, Pinzette, da krampfe ich. Auf keinen Fall. Habe ich nämlich auch schon erlebt. Mutter versucht mit Pinzette was rauszuholen, was sie so am Eingang schon gesehen hat. Kind, ne? Wenn jemand Fremdes einen kitzelt, kitzelt's. Wenn ich mich selbst kitzel, geht das nicht. Und so ist das auch mit dem Ohr. Wenn da jemand Fremdes mit etwas Spitzem reingeht, das Kind zuckt einmal hin und her und dann ist das Trommelfell und die Gehörknöchelchen da hinten weg und dann ist das Kind taub auf dem Ohr. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht.
Okay, haben wir wieder was gelernt. Also am Werktag zu einem Arzt gehen.
Genau.
Du hast es gerade gesagt.
Ja.
Oder am Wochenende zu HNO-Ärzten.
Wobei ich gelernt habe, Werktag ist auch samstags. Deswegen ja, lieber nur Montag bis Freitag, sagen wir so.
Ja, immer am einfachsten. Der Paukenerguss, mein Freund, was hat uns denn da zu erwarten? Weil das ist ein Ding, das kannte ich vorher nicht, bis mein Arzt des Vertrauens sagte, wir brauchen hier mal die kleinen Röhrchen bei deinem Sohn. Und dann hat er eine kleine Operation gehabt, hat die etwas länger getragen, war beeinträchtigt im Bereich Schwimmen und Co., wie du es ja auch gerade schon erklärt hast. Und dann sind die von alleine, glaube ich, rausgefallen. Da durfte ich sogar noch durchgucken. Und irgendwann hängen da so kleine goldene Röhrchen, die rausfallen. Wir haben sie sogar zu Hause einlaminiert. Und dem Kleinen dann irgendwann, wenn er 18 ist, kriegt er so eine Box mit all seinen Sachen, mit Zähnen und Co. Und dann kann er noch mal ein bisschen in seine
alte Windel,
vitale Agenda schauen, rückblickend. Paukenerguss, was ist das? Ja, wie können wir das behandeln? Auch genau. Mit Blick auf die Uhr ein bisschen.
Ja.
Weil ich hätte noch die Trommelfellverletzung, wollte ich dich noch fragen, Tinnitus bei Kindern und einen Hörsturz, der gerade Silvester oder Co. immer mal wieder aufploppen kann.
Das geht aber jetzt. Das können wir schnell durchziehen. Der Paukenerguss ist einfach die Pauke, so das Trommelfell, ne? Das ist ja, das nennt man die Pauke da hinten. Und der Paukenerguss ist einfach bei jeder Erkältung, ne, schwillt die Nase zu, die Schleimhaut schwillt zu und genauso kann dann ein bisschen Flüssigkeit im Ohr sein, ohne dass das Trommelfell und das Mittelohr wirklich entzündet ist. Das kennen wir, ne? Wenn wir erkältet sind, dann hört man nicht oder manchmal schneuzt man die Nase auf einmal mal pff, und man denkt so, oh, ich höre wieder auf der rechten Seite und links ist noch der Druck da und dieses Gefühl von Watte oder so. Bei jedem Infekt, bei jeder Erkältung kann das passieren, so ein Paukenerguss. Und wenn man dann wieder gesund ist und die Schleimhäute abschwellen, dann läuft diese Flüssigkeit auch wieder aus dem Mittelohr raus, über diese Röhre, die ich besprochen habe, und dann in die Nase ganz normal. Und dann gibt es, das ist das Normale. Und auch nach einer Mittelohrentzündung können 4 bis 6 Wochen lang danach immer noch so ein bisschen Flüssigkeit drinne sein. Man nennt das seröse Flüssigkeit, also einfach so Rotz, sage ich immer dazu, so helle Flüssigkeit, die jetzt ohne Krankheitswert. Und jetzt wie bei deinem Sohn ist es so, dass viele Kinder haben, ne, wenn die Eltern merken, der hört nicht richtig, was ist da los, ich rufe den. Der Fernseher ist immer saulaut, also schon bei älteren Kindern, 3-4-Jährige. Oder der Fernseher muss immer laut sein oder man hat immer das Gefühl, das Kind, ne, dreht immer nur die eine Seite zu einem und die andere Seite nicht, weil es so wie so ein Opa, der immer so das Ohr hinhält, um zu gucken, was sagt er da oder so. Also wenn man das Gefühl hat, dass das Kind nicht richtig hört oder das Kind zum Beispiel immer eine Mundatmung hat, ne, dass die immer so ein bisschen den Mund leicht offen haben, die Zunge guckt so ein bisschen raus, ne, weil die gar nicht richtig durch die Nase atmen können, dann kann das zu so einem chronischen Paukenerguss führen. Das heißt, da ist immer Wasser drin und was haben wir gelernt? Wenn immer Wasser drin ist, dann kann diese Knöchelchen, diese Membran, die kann nicht mehr gut schwingen. Das heißt, die hören nicht richtig. Und dann kann das, wenn es sehr früh ist, können die sich auch nicht sprachlich gut entwickeln. Ne? Wenn du so einen eineinhalb, zweijährigen da hast, der dauernd so einen chronischen Erguss hat, der hört ja nie richtig die Wörter. Das heißt, der kann die auch schwer wiedergeben. Oder bei den älteren Kindern einfach, dass die nicht gut hören oder immer wieder Infekte haben. Und dann muss man schauen, woran liegt das? Und ganz häufig sind das adenoide Vegetationen. Das hört sich jetzt komisch an. Der Laie sagt Polypen. Es gibt aber medizinisch in dem Ort keinen Polypen. Das Polypen hört sich immer an, das kennt man aus dem Darm, wie so eine kleine Fleischgeschwulst, die da irgendwo reinragt und die muss weggeschnitten werden. So ist das nicht, sondern wir haben ja unsere Rachen, unsere Mandeln, ne, die kennt man aus dem Rachen. Aber wir haben auch oben, also da kann man gar nicht hingucken, aber oben hinter der Nase, da sind auch, da ist auch so Mandelgewebe, sage ich mal. Und die... Da endet auch diese Röhre. Und wenn die sehr groß sind, diese Mandeln an der Stelle da hinten, die Mandeln an der Stelle, dann verlegen die dieses Loch, was ich gesagt habe, was zum Ohr geht. Das heißt, permanent, obwohl das Kind gesund ist und nicht erkältet ist, ist diese Röhre verschlossen. Das heißt, da kommt nie so eine richtige Belüftung hin. Wir haben eine Belüftungsstörung und daher kommt dieser chronische Erguss. Und deswegen wird ganz häufig, wahrscheinlich bei deinem Sohn auch, Paukenröhrchen gemacht, damit, sage ich mal, wie so eine Drainage, dann kann das mal trocken laufen. Und im gleichen Zug werden ganz häufig die Polypen, in Anführungsstrichen, das sind keine Polypen, sondern diese überschießendes Gewebe, was an der Stelle gewachsen ist, das wird dann verkleinert. Das heißt, die Polypen werden entfernt, sagt der Laie. Das heißt, eigentlich werden die Rachenmandeln einfach kleiner gemacht und dann ist diese Röhre frei und dann kann das, wie gesagt, trocken laufen und unten ist die Röhre, die Ursache ist behoben und dann müsste eigentlich nach einer Zeit, wie gesagt, das wieder frei werden und dann ist dann dieser Ursprungsproblem ist dann weg und dann füllt sich das eigentlich auch nicht mehr.
Bedeutet Mittelohrentzündung und Paukenerguss, so wie du es jetzt beschrieben hast, kann auch ein Tinnitus hervorrufen?
Tinnitus ist sehr komplex, muss man sagen. Das ist nochmal, also ein Tinnitus ist ja ein Hörgeräusch und dann gibt, da kann man verschiedene Sachen unterscheiden. Der Klassiker ist, also es gibt natürlich Hörgeräusche, Ohrgeräusche, die entstehen durch, zum Beispiel, man hört sein Herz pochen, man hört also so Sachen, das sind ja auch Ohrgeräusche, aber der klassische Tinnitus ist ja ein Geräusch, was entsteht, was gar nicht da ist, ne? Das ist ein Fehler des Innenohrs meistens und häufig ist es aber so, dass Kleinkindern ist ein Tinnitus wirklich, also so wie beim Erwachsenen, wirklich sehr, sehr selten, was man viel häufiger hat, das erzählen einem auch die Kinder, dass wenn die so einen Erguss haben, wenn die gerade krank sind und sagen, oh, meine Ohren sind so zu oder sowas, dann sagen die, es gluckert so im Ohr oder es macht so, es pfeift ab und zu mal oder so. Ne? Das kann schon sein, weil es kommt dann zu Missempfindungen, falschen Weiterleitungen und dann entstehen diese komischen Geräusche oder das Gluckern ist einfach der Erguss. Aber das ist meistens dann auch wieder weg, geht auch wieder weg, wenn die Kinder wieder gesund ist. Der klassische Tinnitus ist ja eher was wir tatsächlich der Erwachsene hat, ne? Das ist dieses Pfeifen oder dieses Konzert. Rauschen, genau, was die ganze Zeit da ist, ne? Zum Beispiel nach der Disco oder so hatte man das früher ganz häufig. Das geht dann auch wieder, aber manche haben es halt dann permanent. Da gibt's verschiedenste Ursachen und so. Aber bei Kindern ist das zum Glück nicht so ein großes Problem.
Und der Hörsturz? Der geht ja von meinem Tinnitus einher, so ein bisschen.
Genau, ganz häufig, ne, geht das damit einher. Das ist bei Kindern auch wirklich äußerst selten. Habe ich ein Kind gehabt mit einem Hörsturz und das war aber auch im Rahmen das Kind hat danach auch eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung entwickelt. Also das ist dann schon irgendwie im Rahmen von etwas, aber so isoliert, wie man das kennt, ein Hörsturz plötzlich auf der einen Seite komplett weg und sowas, ist sehr, sehr selten bei Kindern, habe ich jetzt auch wirklich noch nie erlebt.
Dann wäre ich mit meinem Fragekatalog für heute am Ende, Vitor. Super. Welches Sinnesorgan hast du denn für nächste Woche mitgebracht?
Fürs nächste Mal die Nase.
Wie findest du deine Nase?
Ich finde meine Nase sehr, sehr, sehr gut gelungen.
Ja? Ja. Aber warum? Also was zeichnet deine Nase von anderen aus? Also warum ist die so besonders für dich?
Weil ich mit ihr in meinem Gesicht zufrieden bin. Nicht zu groß, nicht zu klein. Sie funktioniert, sie macht, was sie soll. Ja, deswegen alles super.
Cool. Was, ein kleiner Vorgeschmack? Was kann so bei der Nase alles passieren?
Ja, also Nase, wie gesagt, Fremdkörper, aber auch Allergie, verschiedene Nasensprays, die es gibt. Wie funktioniert ein Nasenspray? Warum darf man ein Nasenspray nicht die ganze Zeit benutzen? Warum sagt der Arzt immer nur 5 bis 7 Tage? Ich würde so gerne mal 3 Wochen lang geben. Darauf werden wir eingehen.
Dann haben wir das doch auch fürs nächste Mal. Freue ich mich sehr. Vitor, sag mal, oh, jetzt habe ich es auf den Tisch gehauen. Jetzt habe ich richtig doll auf den Tisch
gehauen. Jetzt machst du hier aber Rabatz.
Ja, ich habe auf die Pauke gehauen.
Ja.
Hier. Okay. Einmal auf die Pauke gehauen. Paukenerguss.
Sehr gut.
Meine Abmoderation passt übrigens sehr zum Thema, wenn ich wieder sage, vielen Dank, dass wir gespannt. So nah in eurem Ohr zu Gast sein durften. Das passt heute perfekt. Vitor, vielleicht magst du einfach heute Tschüss sagen.
Ich sage Tschüss. Ich gehe ganz nah ans Mikrofon ran, damit euer Trommelfell schön vibriert. Tschüss.
Oh ja, flüstern. Vielleicht noch einen ganz schnellen Witz am Ende. Hat mir mein Nachbarskind hier erzählt. Wie alt ist er? 3 Jahre. Stand in der Apothekenumschau. Stand folgender Witz. Was machen 2 Schafe auf der Weide?
Weiß ich nicht.
Sie mähen. War der überhaupt so? Der ist überhaupt nicht witzig, ne?
Nee, der ist so gar nicht. Aber das grundsätzlich sind deine Witze nicht so witzig.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.